Ja, ich freue mich, heute hier bei euch in Schöneich zu sein und zu euch predigen zu dürfen. Eine richtig tolle Themenreihe, die ihr da habt mit dem Evangelium. Tobias und Nadine haben es ja vorhin schon erwähnt. Evangelium konkret jetzt als dritter Teil, wie machen wir das eigentlich? Wie gehen wir jetzt auf die Leute zu? Und letzte Woche ging es schon um Menschen des Friedens und darum, wie wir erkennen können, wenn Menschen bereit sind für das Evangelium und wann es vielleicht manchmal noch nicht an der Zeit ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine Frage, die mir oft aufkommt, wenn es um das Thema geht, Leuten von Jesus zu erzählen, ist so ein bisschen dieser Gedanke, haben die Leute denn überhaupt Interesse an dem, was ich ihnen da erzähle? Also labere ich die nicht eher ein bisschen voll und die interessiert das eigentlich gar nicht und eigentlich geht es ihnen doch gut mit ihrem Leben. Interessieren die sich wirklich für ein Leben mit Gott? Ich habe vorhin schon erwähnt, ich war das letzte halbe Jahr in den USA, war da an der Westküste in Kalifornien und da ist vielleicht auch ein bisschen die Wahrnehmung so, das sind ein bisschen Hippies, die leben da ihr Leben und sind ganz zufrieden damit, die wollen eigentlich nichts mit Gott zu tun haben. Das Ding ist, Jesus hat die Menschen um sich herum anders eingeschätzt. Ich will euch den Predigttext für heute vorlesen, der steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 9, Verse 37 bis 38. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ist die Ernte denn wirklich groß? Jesus sagt, die Ernte ist groß. Die Menschen, die zum Reich Gottes gehören, denen man davon erzählen muss, das sind viele. Und ich frage mich, ist die Ernte wirklich groß? Sind die Menschen wirklich reif für das Evangelium? Haben die meisten nicht eigentlich keinen Bock darauf? Das ist ja oft irgendwie unsere Wahrnehmung. Wir jammern oft darüber, dass die Christen immer weniger werden in Deutschland, die Zahlen von den großen Kirchen gehen zurück und es wird säkularer. Aber ein Stück weit sagen wir auch, okay, also das, so nehme ich das wahr, das ist so, die Leute sind damit zufrieden, ohne Gott zu leben. Meine These ist, der Schlüssel zum Evangelisieren ist eigentlich zu erkennen, dass die Ernte reif ist, dass die Menschen Jesus brauchen. Ich muss erkennen, mein Gegenüber, das braucht Jesus. Dieser Mensch, der ist noch nicht am Ziel mit dem, was er hat. Mit einer anderen Religion, die er hat, mit dem Job, mit der Familie, das sind alles gute Dinge, aber er ist noch nicht am Ziel. Wenn ich sehe, dass die Ernte reif ist, wenn ich sehe, dass dieser Mensch Jesus braucht, dann wird es aus mir heraussprudeln. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass die Ernte groß ist. Deswegen lasst uns da ein bisschen reinschauen. Kontext, wo steht diese Stelle denn? Mega spannend. Matthäus 9, hier endet ein langer Block von Geschichten, wo Jesus das Evangelium verkündet und Menschen geheilt hat. Ich will euch kurz die zwei Verse davor vorlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Die schreibt es ganz toll. Verse 35 bis 36. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Menschen. Und das ist so wichtig. Das ist hier kein Sehen im Sinne von, ich nehme jetzt wahr, ja, so ist es. Ich sehe jetzt diese Person, die da vielleicht auf dem Boden liegt, nicht laufen kann, dann ist sie gelähmt. Das ist nicht nur ein Wahrnehmen. Jesus sieht, das heißt, er schaut sich die Menschen an und er will sie wirklich kennenlernen. Und ich bin mal Matthäus 9 so durchgegangen, es ist mega spannend, wie oft dieses Sehen da vorkommt, in allen Geschichten, wirklich. Wir fangen an, Matthäus 9, Vers 2, da geht es um den Gelähmten, den die vier Freunde zu Jesus bringen. Im Markus-Evangelium lesen wir davon, dass sie ihn durch die Decke durchlassen, weil sie unbedingt zu Jesus wollen. Und dann heißt es, Matthäus 9, Vers 2, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht diese Menschen an und er erkennt, das ist nicht nur, die sind jetzt nicht nur so dabei in der Menge, sondern diese Freunde, die glauben, dass Jesus was für ihren Freund tun kann. Die haben die Hoffnung, dass da Veränderung stattfinden kann. Deswegen kämpfen sie sich durch die Menge. Deswegen ist es ihnen egal, wenn sie komisch angeschaut werden, sondern sie müssen zu Jesus, weil sie Hoffnung haben. Das sind Menschen des Friedens und Jesus sieht diese Menschen an und sieht, die sind bereit. Nächste Geschichte, Berufung von Matthäus, Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Wir wissen die Geschichten drumherum leider nicht, kannten sich Jesus und Matthäus von, was ist hier passiert. Aber Jesus sieht diesen Menschen, der am Zoll sitzt, dem es wirtschaftlich gut geht. Wo man erstmal denken könnte, Zöllner, dem geht es ganz gut, der kriegt Geld von Rom und so. Und Jesus sieht was anderes in ihm. Jesus sieht, dass dieser Mensch noch nicht am Ziel ist, dass da mehr Potenzial ist. Jesus sieht, dass Matthäus ihm nachfolgen will und dass dieser Matthäus einer von den Menschen ist, auf die Gott am Ende seine Kirche baut, die in alle Welt gehen und das Evangelium verkünden. Ein paar Verse weiter, nächste Geschichte, Matthäus 9, Vers 22. Da geht es um die blutflüssige Frau, die seit Jahren Blutungen hatte, die nicht aufgehört haben. Und wir lesen in der Geschichte schon, das ist so toll, wie der Erzähler das rüberbringt. Diese Frau hat Hoffnung. Sie geht zu den Menschen, obwohl sie es nach den Reinheitsgeboten gar nicht darf. Sie kämpft sich durch und sie sagt, wenn ich nur das Gewand von Jesus anfasse, dann... In Vers 22 heißt es, da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus sieht die Frau und er sieht, dass sie Hoffnung hat, dass sie sich schämt, aber dass da was ist, dass sie Hoffnung hat, dass Heilung, dass Erlösung stattfinden kann. Jesus sieht die Menschen um sich herum. Er sieht Menschen des Friedens, die das Gehörte annehmen. Und natürlich gibt es Menschen, die das nicht tun. Aber Jesus sieht die und er kennt die, und das ist so wichtig, die Hunger haben, die reif, die ernst sind, die reif sind. Wenn wir davon lernen wollen, dann bedeutet das, unsere Augen aufzumachen. Mit den Augen eines Arztes durch die Welt zu gehen, der Leute anschaut, sie nicht nur wahrnimmt, sondern ihre Herzen anschaut, sie erkennt, die Kranken sieht. Und dann fragen wir uns vielleicht, ist dieser eine überzeugte Atheist, der da immer Argumente gegen das Christentum schmettert, ist der wirklich, glaubt er wirklich deshalb nicht an Gott, weil er die Sintflut lächerlich findet? Oder gibt es da vielleicht eine Geschichte, wo er vor ein paar Jahren mal von einem Christen verletzt wurde? Hinschauen, erkennen, was die Leute wirklich treibt. Und die Folge davon ist, vom Sehen, Jesus sah, die Folge ist, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Luther schreibt, es jammerte ihn. Und das griechische Wort, das hier vorkommt, das hat was mit dem Inneren zu tun, mit den Eingeweiden. Das ist ganz tief drin, das ist echt, das ist ehrlich. Wenn ich wirklich hinschaue, wenn ich die Menschen anschaue, dann kann ich nicht anders als Mitleid haben. Jesus sieht, dass es ihnen nicht gut geht. Er sieht, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Heilung brauchen, dass sie ohne Orientierung durch die Gegend irren, ohne Sinn in ihrem Leben vor sich hintreiben. Sie sind gefangen in ihrer Religiosität, in dem, was die Gelehrten ihrer Zeit ihnen auferlegen mit religiösen Geboten, die sie einhalten sollen, aber die sie nicht näher zu Gott bringen, die ihnen nicht helfen, um Gott kennenzulernen. Und Jesus schlussfolgert, es braucht einen Hirten. Sie sind erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist spannend, weil er damit auf eine Stelle aus dem vierten Buch Mose eingeht, 4. Mose 27, das ist in etwa das Ende von Mose. Mose hat das Volk kurz vor das gelobte Land geführt und es steht schon fest, Mose wird nicht einziehen. Und zum Ende seines Lebens bittet Mose Gott um Hilfe für Israel. Und er sagt, 4. Mose 27, Verse 15 bis 17, Mose redete mit dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und das ist so, finde ich so spannend, weil Mose so viel erlebt hat, wie dieses Volk Israel jemand braucht, der sich um sie kümmert, weil sie immer wieder abirren, weil sie immer wieder Scheiße bauen. Und weil sie einen Hirten brauchen, der sie an Gott dranhält. Und Jesus ist die Vollendung, die volle Erfüllung dieses Hirten. Im Johannesevangelium sagt er, ich bin der Hirte. Das ist die ganze Identität Jesu. Er sieht, er schaut auf die Erde, er sieht das Leid der Menschen, es ergreift ihn Mitleid Und deshalb kommt er herab, um sie wieder zu Gott zu führen. Das ist das, was das Evangelium ist, dass Jesus sich erbarmt und zu uns herabkommt. Das war letztlich das Mitleid mit Seelen, das Jesus vom Himmel auf die Erde und bis an das Kreuz gebracht hat. Und wir sind dazu aufgerufen, diesen Herzschlag zu teilen. Wenn wir Menschen sehen, die leiden, die hilflos sind, die Jesus brauchen, Mitleid zu haben und hinzugehen. Denn diese Welt ist zerbrochen. Menschen sind zerbrochen. Wenn wir hinschauen, sehen wir das. Dann sehen wir Menschen, die vielleicht irgendwie christlich aufwachsen, die Inhalte kennen, die Lieder mitsingen. Aber wenn sie vor Herausforderungen stehen im Leben, dann verzweifeln sie trotzdem daran. Oder sie zerbrechen an ihrer Schuld, sie fühlen sich immer noch schuldig vor Gott und nicht befreit durch das, was Jesus getan hat. Wenn wir hinschauen, dann sehen wir Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die zerbrochen sind, weil unsere Welt zerbrochen ist, die Hilfe brauchen, die Nähe brauchen. Wenn wir hinschauen, dann sehen wir zerbrochene Beziehungen, wo Liebe sein sollte, dann sehen wir Scheidungen und Beziehungen, die nicht nach Gott gelebt werden. Und wir sehen Menschen, die Ablenkung und das Glück der Welt suchen. In den USA war ich in Los Angeles, in Hollywood, sind wir einmal hingefahren, da wo der Walk of Fame ist, was man so kennt mit den Sternen da auf dem Boden, was man sich so glamourös vorstellt. Und ich bin da angekommen und mich haben die Lichter erschlagen. Es blinken überall LEDs auf einen ein und es blinkt dieser Lebensstil auf einen ein. Und überall riecht man Gras, überall sind Obdachlose, kaputte Menschen, Touri-Shops, man kann eigentlich Zeug kaufen, womit man sich das Leben so vertreiben kann, aber nichts, was wirklich Sinn gibt. Und ein Scientology-Gebäude noch gleich nebendran. Diese Welt ist zerbrochen. Das ist die Diagnose, das ist der erste Schritt und das ist hart, das ist deprimierend, aber es leitet uns zu Mitleid. Wir erkennen, die Ernte ist groß, das bedeutet, Menschen brauchen Jesus. Lasst uns lernen, hinzuschauen und zu erkennen, wo die Ernte reif ist. Und weil die Not groß ist, weil die Welt zerbrochen ist, weil Menschen das Evangelium brauchen, deshalb braucht es Arbeiter. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Das ist eine Spannung. Große Ernte, Menschen, die Jesus brauchen, aber wenig Arbeiter, wenig, nicht genug Leute, mit denen Gott sein Reich hier aufbauen kann. Und wieder ist es spannend, wo diese Stelle im Matthäus-Evangelium steht. Matthäus 9, ganz am Ende, denn gleich danach, in Matthäus 10, lesen wir von der Aussendung der 12 Jünger. Letzte Woche hattet ihr es von der Aussendung der 72, hier die 12 Jünger. Das heißt, nachdem Jesus feststellt, die Menschen brauchen Jesus, die Menschen brauchen das Evangelium und es braucht Arbeiter, sendet er seine Jünger aus. Und er macht sie bereit dazu. Das hängt zusammen. Wenn ich das verstehe, wenn ich sehe die Not der Welt, dann kann ich nicht tatenlos daneben stehen. Dann will ich mich von Gott einsetzen lassen. Und das Tolle ist, dass Gott Menschen benutzt. Ich glaube, das ist für uns manchmal ein bisschen kontraintuitiv oder so ein Einwand, den viele Atheisten haben, ist so ein bisschen, warum macht Gott nicht einfach? Ne, da ist Leid, warum löst Gott dieses Leid nicht? Dieser Mensch braucht das und das, warum löst Gott das nicht? Aber Gottes Identität ist nicht einfach einzugreifen, einfach Marionetten da zu haben in seiner Welt, nicht auf eigene Faust zu handeln, sondern uns zu benutzen. Und das ist eine echte Schöpfung. So wie er schon am Anfang der Welt den Menschen den Auftrag gegeben hat, die Tiere zu benennen und die Welt zu gestalten, so will er uns jetzt benutzen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist lebendig, das ist echt. Und das finde ich so spannend. Mein Vergleich dazu, im Koran wird nämlich auch davon berichtet, dass Adam da im Garten Eden ist. Aber da ist es so, dass Gott ihm die Namen der Tiere beibringt. Und dann weiß Adam die Namen. Während wir in der Bibel davon lesen, dass Adam die Autorität bekommt, den Tieren Namen zu geben. Und dann ist das so. Er ist Teil davon. Wir glauben an einen Gott, der uns benutzen will in dieser Welt, um sie zu gestalten, um sie zum Ziel zu bringen, während er die Fäden in der Hand hält. Ernte einholen bedeutet, sich von Gott benutzen zu lassen. Den Dienst tun, den Jesus getan hat. Und dieses Wort Arbeiter ist hier so passend, weil es nicht einfach nur Verwalter ist, es ist kein Schreibtischstuhljob, kein Bürojob hinterm Laptop. Das ist anstrengend manchmal. Das ist kein Spaziergang, kein Spiel, keine Selbstbefriedigung. Das ist Mühe und Plagerei um Gottes und seiner Ziele willen. Der Gerhard Meyer, der ehemalige Landesbischof der Württembergischen Landeskirche, der schreibt dazu: Im Reich Gottes gibt es keine weißen, staubfreien Mäntel und Kittel höherer Angestellter. Hier gibt es dienende Leute, voller Dreck, beworfen mit dem Hass der Welt. Das ist richtige Handarbeit manchmal. Aber es ist echt, es ist am Leben dran. Das Problem ist, dass wir oft nicht merken, dass unsere Mitmenschen Jesus brauchen. Entweder wir sehen die Not nicht oder wir sehen sie, aber wir sind noch nicht bereit, Arbeiter zu sein. Wir trauen uns nicht. Und wie sehr erlebe ich das in meinem Leben? Ich habe einen Freundeskreis zu Hause, der seit der Schulzeit besteht. Und inzwischen studiert man an verschiedenen Orten, aber immer wieder treffen wir uns zusammen und dann hat man seine Rituale. Wir gehen immer nach Konstanz auf den Weihnachtsmarkt und so weiter. Und man kennt sich, man hat diese Gemeinschaft. Aber so oft scheitere ich daran, ihnen ins Leben reinzusprechen. Wenn ich davon höre, dass sie Entscheidungen treffen, wo ich denke, wo Jesus helfen könnte. Wenn ich höre, wie sie ihr Leben in einer Weise leben, die ich nicht für gut halte, dann sitze ich da und kriege den Mund nicht auf und weiß nicht, wie ich helfen soll, wie ich da agieren kann. Und vielleicht geht es euch auch so, dass wir da immer wieder scheitern in solchen Situationen und dann gilt es daran nicht zu verzweifeln, sondern es immer wieder neu zu probieren. Weil Gott schenkt diese Möglichkeiten, wo wir dann zu Leuten reden dürfen. Und das habe ich auch erlebt, jetzt wieder in den USA. Ich war über Weihnachten in San Diego bei einem Freund. Die haben ein paar Freunde eingeladen, also die Hälfte der Leute kannte ich gar nicht. Und dann saß man da abends noch zusammen ums Lagerfeuer. Ich saß neben dem Mark, hatte davor vielleicht zwei Sätze mit dem geredet. Aber er hatte gehört, dass ich Theologie studiere. Und dann hat er angefangen zu fragen, wie ist das denn, wenn man als Pastor eingestellt wird, muss man dann Bibelverse beantworten, so aufzählen, wie wird denn das gehandhabt? Haben ein bisschen mit Smalltalk angefangen, da zu reden, aber da war Interesse da. Und ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass dieser Mark sonst nie über Religion redet, dass es ihm immer zu heiß ist. Aber in dieser Situation konnten wir reden und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, wie er oft verletzt worden ist und wie er seinen eigenen Weg zu einer Spiritualität gefunden hat. Und ich konnte ihn bestärken in diesen Sachen, konnte zustimmen und konnte ihm aber auch sagen, dass meiner Meinung nach Jesus die Mitte von all dem ist. Nicht irgendeine Spiritualität, sondern dass Jesus die Erfüllung davon ist. Ein paar Jahre her, es war so zufällig, ich glaube, die Corona-Impfung war es, in irgendeinem Nachbarort, Smalltalk wieder mit der Ärztin, die mich da geimpft hat. Ich habe erwähnt, dass ich Theologie studiere und sie so, ach ja, ist ja interessant, ich bin gerade ein bisschen auf der Suche. Und es war so eine Chance und ich konnte plötzlich erzählen und hatte leider nichts dabei. Ich habe ihr empfohlen, das Johannesevangelium mal durchzulesen. Und wir hatten ein richtig gutes Gespräch, plötzlich aus der Situation heraus, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Weil Jesus diese Chance geschenkt hat. Und an der Stelle vielleicht mal ganz konkret, so heißt die Reihe, ja. Ich glaube, es kann hilfreich sein, solche Anknüpfungspunkte sich zu merken. Also das gehört auch zum Sehen. Wenn ich die Position, wenn ich das Leben einer Person sehe, dann zu überlegen, wo kann ich hier connecten? Okay, wir haben vielleicht selbe Sportinteressen, der hat vielleicht was Ähnliches erlebt wie ich. Wie kann ich das mit dem Evangelium verknüpfen? Und da lerne ich, das Leben anderer zu sehen und zu verstehen und zu merken, wo sie Jesus brauchen. Letztendlich gilt, wenn wir diese Not sehen und wissen, dass wir Arbeiter sein sollen, dass die Not immer noch groß ist. Das Missionsbedürfnis da ist, weil es nicht genug Leute gibt. Es gibt nur wenige Arbeiter. Und das heißt, dass wir Menschen zu Jesus führen sollen, dass Gott uns gebrauchen will. Jetzt habe ich darüber geredet, dass wir Arbeiter sein sollen. Aber um ehrlich zu sein, steht das da gar nicht. Schauen wir uns den Text nochmal an. Vers 37, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und jetzt könnte man erwarten als nächster Satz, Also geht in die Ernte und seid Arbeiter. Aber das steht da nicht. Und das ist so gut, das ist so wichtig. Das heißt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Gott ist der Herr der Ernte. Gott hat die Verantwortung, nicht wir. Ich will euch eine meiner Lieblingsstellen vorlesen im Neuen Testament, 1. Korinther 3. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth, und die haben sich so ein bisschen, da gab es ein bisschen Streitigkeiten. Manche haben sich zu Paulus gehalten, manche zu Petrus, andere zu Apollos, das war so ein anderer Evangelist. Haben vielleicht gesagt, der predigt so super, der macht so super Jugendarbeit. Haben sich aufgeteilt auf diese Leute und es gab Spaltungen. Und Paulus schreibt dazu, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Gott schenkt das Wachstum, nicht wir. Gott ist der Herr von diesem ganzen Ding. Das ist hier kein menschliches Unterfangen. Das ist manchmal das Problem, weil wir machen natürlich menschliche Strukturen daraus, Gemeinden, Evangelisationsprojekte, aber dabei vergessen wir manchmal, dass der Boss von all dem Gott ist und nicht wir. Und das nimmt falschen Druck weg. Das bedeutet, dass wir nicht das letzte Maß sind, das die Leute zum Glauben bringt, sondern das muss Gott machen. Und das bedeutet zwei Dinge. Erstens, Gott muss die Herzen verändern. Gott muss Menschen vorbereiten, muss sie zu Menschen des Friedens machen, denen wir das Evangelium zeigen können. Unsere Aufgabe ist es, hinzuschauen, aber wir können keine Menschen zu Christus führen. Das können wir nicht. Wir sind dabei nur Hilfestellung. Das muss Gott selbst machen. Und zweitens, er gibt uns die Kraft, von ihm weiter zu sagen. Das kommt auch nicht von uns. Er gibt uns die Worte, er leitet uns an. Mit seinem Heiligen Geist will er uns dazu benutzen, das weiterzugeben. Das müssen wir nicht aus eigener Kraft tun. Ich arbeite für Gott, nicht für Menschen, nicht für meine Gemeinde, die Protestanten oder das Christentum. Das kommt alles an zweiter Stelle. Und deswegen ist die erste Priorität immer Gebet. Bittet den Herrn der Ernte. Lasst uns den Herrn der Ernte bitten, dass er uns für unsere Arbeit ausstattet und dass er Herzen vorbereitet. Denn wir können keine Herzen verändern, das kann nur Gott. Und deshalb will ich uns ermutigen, lasst uns unsere Augen offen halten für die große Ernte, die da ist, die Not der Menschen, die Vielzahl der Menschen, die reif sind für das Evangelium, denn diese Welt braucht Jesus noch immer. Lasst uns Arbeiter sein, lasst uns hingehen zu diesen Menschen, ihnen begegnen in ihrem Alltag, ihnen erzählen von der Gnade, die wir erfahren haben, damit wir sie zu Jesus führen können. Und lasst uns den Herrn der Ernte beten, dass Gott noch mehr Christen beruft, die rausgehen und andere für Jesus gewinnen. Und lasst uns all das in dem Vertrauen darauf tun, dass wir dabei benutzt werden von einem Gott, der allein Menschen verändern kann, der die Verantwortung trägt und der es am Ende gut bis ans Ziel bringt. Ich will noch beten. Himmlischer Vater, du siehst diese Not dieser Welt. Du hast sie als Erster gesehen und du hast dich erbarmt und bist herabgekommen auf diese Erde, um uns zu erlösen, um uns Heilung zu geben, um für uns da zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns Augen schenkst, die diese Not sehen, dass du uns ausstattest, weil du der Herr bist, dass du uns die Kraft gibst, Menschen zu sehen und hinzugehen und zu lernen, wie wir ihnen weitergeben können von der Gnade, die wir erfahren haben, von der Heilung, die wir erfahren haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns dazu benutzt, um deine Ernte einzubringen. Und ich bitte dich, dass wir da am Ende alle Verantwortung abgeben dürfen auf dich, egal wie viel geklappt hat und wie viel nicht. Danke, dass du das alles trägst und dass wir das geben dürfen. Herr, benutze du uns für deinen großen Plan. Amen.
Vielen Dank, Joshua, für deine Predigt.